Im Markus-Evangelium, im ersten Kapitel, sagt Jesus, dass sie eigentlich seine allerersten Worte, die uns von ihm überliefert sind, im Markus-Evangelium, erfüllt ist die Zeit und nahe gekommen ist das Reich Gottes, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und im Prophet Hesekiel, in Kapitel 10, in Kapitel 33, Vers 10 und 11, sagt Gott durch den Prophet: Und du, Menschenkind, sag zum Volk der Israeliten, ihr sagt, unsere Sünden und unsere bösen Taten lasten schwer auf uns, wir sterben dahin, wie können wir am Leben bleiben? Sag zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich freue mich nicht über den Tod eines gottlosen Menschen, sondern ich freue mich vielmehr, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Kehrt um und ändert euer Verhalten. Warum wollt ihr sterben, Volk der Israeliten? Wenn wir von Zeit zu Zeit ins Berner Oberland fahren, so wie der Winter, wo wir auf Kandersteg sind, langläufeln, dann passiert beim Heimfahren regelmässig das Gleiche. Unser Navi im Auto, unser Navigationsgerät, das will einfach partout nicht, dass wir schon zu Kissen ab der Autobahn gehen. Laut unserem Navi müssten wir bis Rubigen, mindestens bis Rubigen, auf der Autobahn bleiben und dann nachher über Warp Richtung Biggetuheim fahren. Und manchmal ist das Navi ja wirklich Gold wert, darum haben wir es so gesucht hier vor ein paar Jahren. Aber in diesem Fall widersetzen wir uns jedes Mal sehr hartnäckig. Aus verschiedenen Gründen wollen wir einfach nicht über Warp. Aber auch unser Navi ist an dieser Stelle ausgesprochen hartnäckig. Wir denken, das ist sonst nie so hartnäckig wie dort. Von dem Moment an, wo wir eben nicht mehr folgen, fordert es uns bei jeder möglichen Gelegenheit auf, umzukehren. Wirklich. Bitte wenden, bitte wenden. Und wir haben auf die Tour geschaut, es ist also wirklich fast 5 Minuten gegangen, das ist mega lang, bis es aufgegeben hat und die neue Route hat berechnet. Bitte wenden. Und das geht heute auch in dieser Predigt. Joel hat es schon gesagt, analog zu unserem Jahresvers sind wir ja seit Anfangsjahr unterwegs in dieser Predigreihe zum guten Hirt. Im ersten Schwerpunkt haben wir den guten Hirt besser probiert lernen zu kennen. Wir haben uns die tragenden und ewig gültigen Wahrheiten von Psalm 23 zusagen. Der geistliche Notvorrat, der durch die Stürme vom Leben durchträgt. Denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. He? Hey, der, der jetzt hier drin, heute da sind, wir sind jetzt nicht ein Riesenschuppel heute, aber wer von euch hat noch kein so Schachtel mit dem Psalm 23, wo die Kinder basteln? Wer hat noch kein? So noch so ein paar, Tricks, sie sind wieder dran diesen Morgen und ja, wir müssen jetzt ein bisschen anschauen, wer hat noch kennen. Psalm 23. Wir sind dann nachher ins Neue Testament gegangen und haben bei der Geschichte vom verlorenen Schaf den guten Hirte gelernt kennen als den, der unermüdlich sucht, findet, rettet. Und wir haben uns gefragt, ob zum Glauben finden oder von Jesus gefunden werden, eigentlich das Gleiche ist. Was es dann bedeutet, was wir gefunden worden sind. Vor 2 Wochen hat der Kurt mit dem zweiten Schwerpunkt angefangen, Schaf sein. Und die Bibelstelle dazu. Meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Der Kurt hat mit euch den nicht unwesentlichen Unterschied zwischen der Stimme vom Hirt hören und auf die Stimme vom Hirt hören angeschaut. Und heute sind wir noch einmal bei diesem Schwerpunkt Schafsein. Das mal, und noch einmal beim gleichen Vers, das mal einfach mit dem zweiten Teil. Sie folgen mir. In diesem 10. Kapitel vom Johannesevangelium fällt auf, dass es ein deutliches Ungleichgewicht gibt zwischen dem, was der Hirt macht, und dem, was die Schafe machen. Der Hirt, der macht ganz vieles. Er ruft, er führt, er sorgt für grüne Weiden. Er fügt die verschiedenen Schafe zur Herde zusammen. Wenn der Wolf kommt, dann kämpft er für seine Schafe. Unter Einsatz von seinem Leben, heisst es. Er gibt den Schafe ewiges Leben und in seiner Hand sind sie sicher. Komme, was will ich, all das macht der Hirte. Und die Schafe, die machen, sie haben eigentlich nur zwei Sachen, die die Schafe machen oder sollten machen, nämlich auf die Stimme vom Hirt hören und folgen. Hier noch zwei Beispiele aus dem 10. Kapitel, Vers 3. Die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und dann in Vers 5, wenn er die eigenen Schafe alle hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm. Und dann in Vers 27, beides im gleichen Satz. Meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Auf den Hirt hören und ihm nachfolgen, horchen und tun, gehorchsam sein, das ist Nachfolge. Und eigentlich ist das Bild hier ja simpel, einfach. Weil die Schafe die Stimme vom Hirt kennen, laufen sie ihm einfach hinterher. Wenn der Hirt sich aufmacht, dann gehen sie mit. Wenn der Hirt eine Pause macht, machen sie auch eine Pause. So einfach ist das, könnte man meinen. Aber gell, in der ganz konkreten Jesus-Nachfolge, in unserem Alltag, in der Schule, im Betrieb, in den komplexen Fragestellungen von unserer Zeit, ist es eben nicht ganz so einfach. Die Stimme vom guten Hirte aus all diesen lauten Stimmen, die uns umgeben, rauszuhören. Es gibt so vieles, was um unsere Aufmerksamkeit baulet, den ganzen Tag. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst sind. In der heutigen Zeit sind wir alle potenzielle, wie sagt man das? Eigentlich, ein Käufer, also ganz viele Buhlen um unsere Aufmerksamkeit, schon nur im Handy, oder? Wer alles möchte, dass wir ihnen zuhören, zuschauen, unsere Zeit darin investieren, das ist extrem. Und es ist eigentlich gar nicht zu vermeiden, dass wir in dem Moment manchmal den guten Hirt aus den Augen verlieren. Es ist in dieser komplexen Welt, in der wir drinnen leben, geht es nicht, Jesus nachher zu folgen, ohne dass wir uns manchmal auch ein bisschen verrennen, verirren, verlaufen. Manchmal haben wir auch nicht so wahnsinnig Lust, der Spur vom guten Hirn zu folgen und machen Abstecher, bewusste Abstecher auf eigene Faust. Niemand von uns kann sagen, meine Jesus-Nachfolge ist immer 100% geradlinig. Ich sehe Jesus jederzeit direkt vor meinen Augen. Ich bin immer voll auf Kurs. Ich zumindest von mir kann das so nicht sagen. Und gerade wegen dem brauchen wir eben nicht nur im Auto, sondern in unserem Leben unser Jesus-Nachfolge, sondern ein Navi, das uns zurück auf die richtige Spur bringt. Und beim Gleichnis vom verlorenen Schaf haben wir ja gesehen, wie Jesus, der gute Hirte, genau das macht. Der Schaf nachher geht, sie wieder versucht zurückzubringen auf die richtige Spur. Wenn wir jetzt aber zurückdenken an das, was ich euch über unsere Heimfahrt vom Berner Oberland erzählt habe, dann merken wir, dass der Vergleich mit dem Navi und mit Jesus so ein bisschen seine Tücken hat. Oder? Wenn wir mit der Stimme vom guten Hirten so umgehen wie mit dem Navi, wird es problematisch. Gell, im Auto, wenn man die vorgeschlagene Route ignoriert, So wie wir, wenn wir nicht das Kiss ab, wenn wir aber gleich das Kiss ab der Autobahn gehen, anstatt zu Rubigen, dann passiert in der Regel ja nichts Gravierendes. Manchmal ist man mit der Erfahrung und mit dem Bauchgefühl ja wirklich schneller als das Navi, oder? Oder man fährt im dümmsten Fall einen Umweg. Schliesslich führen verschiedene Wege nach Rom oder in Orbachgraben. Aus diesem Grund passt sich ja das Navi auch unseren Wunsch an und berechnet die Route fortlaufend neu, so dass wir so oder so dort ankommen, wo wir her wollen. Das Navi ist ein Hilfsmittel, es dient uns und nicht mehr ihm. Und so soll es auch sein beim Autofahren. Aber ich befürchte, dass wir manchmal mit der Stimme vom guten Hirten umgehen wie mit dem Navi im Auto. Wir geben unser Ziel ein und erwarten, dass Jesus uns möglichst schnell und sicher zu unserem Ziel führt. Und zwar, ja, eben zu unserem Ziel. Wir sind zwar dankbar, wenn er uns auf die Baustellen herweist oder auf einen Stau, aber letztlich bestimmen wir die Route. Wenn wir hören, bitte wenden, nehmen wir das als Empfehlung. Wir erwarten, dass sich Gott, so wie wir es vom Navi gewarnt sind, unseren Entscheidungen anpasst, sodass wir behütet und beschützt unseren Weg gehen können. Natürlich gibt es Momente, wo uns bewusst wird, dass jetzt wirklich etwas schief gelaufen ist, aber weil Jesus ja unsere Schuld am Kreuz gedreht hat, können wir um Vergebung bitten, unser Gewissen entlasten und unseren Weg weitergehen, ohne dass wir die Richtung müssen ändern müssen. Wir leben ja schließlich von der Gnade. Und Gnade steht über allem. Das ist jetzt bewusst sehr provokativ. Aber ich befürchte, das hat manchmal so ein Könnchen Wahrheit. Und es ist definitiv nicht das, was das Neue Testament über Nachfolge lehrt, sondern es fatales Missverständnis von Gnade. Wenn Jesus uns in die Nachfolge ruft, gibt eben er das Ziel vor. Und wir gehen hinten nach. Und wenn wir ihn aus den Augen verlieren, ruft er uns zur Umkehr. Umkehr ist Umkehr. Und nicht nur gewissen, entlasten. Jesus nachfolgen heisst nach bei ihm sein. Nach bei ihm sein. Es geht darum, gar kein Jesus-Nachfolge ohne Bereitschaft zum Hören und zum Umkehren. Paradoxerweise macht uns diese enge Bindung an Jesus nicht unfrei, sondern eben gerade frei. Frei vom endlosen Drehen um uns selber, frei vom Diktat von der Welt, frei zum Anpacken, was Gott uns vor die Füße legt. Und nicht zuletzt frei von allen Machtansprüchen von falschen Hirten. Ich habe in den vergangenen Wochen wieder vermehrt Texte gelesen von Dietrich Bonhoeffer. Ich habe ganz fest den Eindruck, dass der Bonhoeffer uns in unsere Zeit hinein, wo so viel Verunsicherung ist und so vieles, wir merken, wir haben es überhaupt nicht mehr im Griff, dass er so eine prophetische Stimme ist, wo wir müssen darauf hören müssen. Da habe ich ganz fest den Eindruck. Der Bonhoeffer ist ein eindrückliches Zeugnis dafür, was es heisst, Jesus in einer grossen inneren Freiheit und Wachheit nachzufolgen, auch wenn der Luft reicher wird. Für das ist der Bonhoeffer ein eindrückliches Zeugnis. Ich weiss nicht, ob von euch jemand war, am Seniorennachmittag, wo ich diesen Winter hatte, über den Bonhoeffer zu Tieto. Ich habe dort so sein Leben. Walter lacht nicht, du darfst schon kommen.
Ich habe mir auch zurückgeschaut, ich dachte, er hätte überlegt, er
wäre. Ja, dort so, das Leben von Bonhoeffer, wir haben ja vor knapp zwei Jahre dürfen eine Reise machen, wo wir uns auf die Spuren gemacht von seinem Leben. Der Bonhoeffer war einer der Ersten, wo die dämonische Gefahr vom Hitler hat realisiert. Wo der Hitler im Jänner 1933 ist Reichskanzler geworden, ist der Bonhoeffer sofort, nur kam er sofort in die kirchliche Opposition. Zwei Tage später, also nachdem der Hitler ist Reichskanzler geworden, hat der Bonhoeffer in einem Radiovortrag davon geredet, dass ein Führer, der sich zum Idol von seinen Anhängern mache, zum Verführer können werden. Der Bonhoeffer war dann 27. 27, ja? Also nicht viel älter. Wie alt bist du, Benni? 25. Also eben, nicht viel älter als der Benni, oder? 27. Später ist er einer der führenden Köpfe der bekennenden Kirche. Unmittelbar vor Kriegsausbruch hat er ein interessantes Angebot aus Amerika ausgeschlagen. Also es wäre für ihn Maßgeschneider gewesen für seine Karriere. Er hat es ausgeschlagen, weil er in dieser schwierigen Zeit hat wollen, bei seinem Volk sein und bei seinen Brüdern und Schwestern. Er hat gewusst, dass er mit dem ein Weichen stellt, wo er unter Umständen sein Leben aufs Spiel setzt. Das hat er gewusst. Er hat eine Verantwortung übernommen, er hat sich am aktiven Widerstand gegen Hitler beteiligt. Die zwei letzten Jahre von seinem Leben war er im Gefängnis. Er ist aber dort im Gefängnis, hat er nicht resigniert. Er hat dort gearbeitet wie ein Verrückter, solange er konnte. Er hat dort wahrscheinlich seine besten, seine tiefsten theologischen Arbeiten hat er im Gefängnis verfasst. Er ist aber im Gefängnis auch durch seine Selbstlosigkeit, durch seinen Mut und seine Zuversicht extrem aufgefallen. Er war immer ausgeglichen, er war immer freundlich, er war freundlich zu seinen Wärtern. Er war ein glaubhaftes, kraftvolles Zeugnis für Christus. Kurz vor Kriegsende, wirklich so auf der Zielgerade, wo es wirklich bevor es fertig war, haben die Nazis noch herrichten lassen, ist er gehängt worden. Seine unglaubliche Standhaftigkeit, Charakterstärke und Selbstlosigkeit haben ohne Zweifel einen ganz direkten Zusammenhang mit seiner radikalen Bindung an Christus und seinem auch radikalen Verständnis von Nachfolge. Der Bonhoeffer selber hat sehr gelitten an einer schwachen Kirche. An einer schwachen Kirche. Er war tief überzeugt, dass eine Kirche, die Glauben ohne Nachfolge predigt, die Vergebung der Sünden ohne Umkehr predigt und praktiziert, nicht bestehen kann. Warum? Weil dort, wo wir den Guten aus den Augen verlieren, weil wir dort verführbar werden für die Stimmen von den selbsternannten falschen Hirten, wie der Hitler einer war und wie es immer wieder geht. Dass es dem Hitler so reingegangen ist, ganz viele Christen für das antichristliche Gedankengut vom Nationalsozialismus zu begeistern, das war für Bonhoeffer die traurige Konsequenz von dieser billigen Gnade. Billige Gnade. Wo die Kirche predigt hat. Der erste Satz in seinem Buch Nachfolge, also wenn der eine ist ein bisschen Schwarzbrot weit, harte Kost, nicht ganz einfach zum Lesen. Also ja, auch vom Verstehen her, im Bonhoeffer seine Nachfolge. Der erste Satz im ersten Kapitel lautet: Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf geht heute die teure Gnade. Und dann führt er aus, was er mit billiger und teurer Gnade meint. Billige Gnade ist Glauben ohne Nachfolge. Oder wenn wir das Bild vom Navi nehmen, das Ziel eingeben bei Jesus und bitte Wendenaufforderungen ignorieren. Und erwarten, dass ihm Jesus gleich sicher ans Ziel bringt. Billige Gnade ist Entlastung vom Gewissen ohne Bereitschaft zum Gehorsam. Buss ohne Reue, Vergebung ohne Umkehr, Rechtfertigung von der Sünde und nicht vom Sünder. Der Bonhoeffer geht so weit, dass er zugespitzt sagt, billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selber haben. Und ich weiss doch, hier müssen wir jetzt differenzieren und eigentlich mit jedem ganz persönlich reden. Weil es gibt Menschen, die haben so ein feines Gewissen, dass sie mit sich so ungnädig sind und sich selber so nicht vergeben können. Und für die ist so ein Satz eine Katastrophe, oder? Die gehen auch mit schlechtem Gewissen heim. Der Bonhoeffer hat das nicht für die gesagt. Aber es gibt die Leute, die sagen, ja schön, kann man um Vergebung bitten und ich gehe weiter. Ich muss nichts ändern, ich will nichts ändern. Und die braucht die Schuttesvögel. Und für die hat es der Bonhoeffer gesagt. Für die hat der Bonhoeffer gesagt, billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selber haben. Nicht für die mit dem ganz feinen Gewissen. So eine billige Gnade ist vielleicht entlastend für die Seele. Aber sie bringt uns nicht zurück auf die Spur vom guten Hirten. Und so bleiben wir allein. Und unser Glaube wird kraftlos, fruchtlos, letztlich orientierungslos. Was Gott uns möchte schenken, ist die teure Gnade. Die teure Gnade. Die teure Gnade ist die Gnade, die uns sucht und uns wieder auf die Spur bringt. Die teure Gnade ist die Gnade, die uns keine Ruhe lässt. Wenn wir uns einreden, so genau können wir es doch einfach nicht nehmen. Und jeder muss doch Kompromisse eingehen. Teure Gnade ist die Gnade, die uns auffällt, wenn wir an uns selber verzweifeln. Teure Gnade ist die Gnade, die uns in die Arme von Jesus treibt. Und uns Kraft gibt, umzukehren. Immer wieder umzukehren. Immer wieder umzukehren. Du hast vorhin gesagt, manchmal kehre ich alle 2-3 Tage wieder um. Ja, okay. Umkehren, immer wieder umkehren. Teure Gnade ist die Gnade, die uns auch verändert in diesem Umkehren. Verändert, dass wir eben nicht immer wieder ins Gleiche reinschalpen, dass wir lernen. Teure Gnade ist die Gnade, die uns noch an Jesus bringt und gerade durch das frei macht. Bitte wenden. Bitte wenden. Wenn man in einer Gegend unterwegs ist, die man nicht kennt, in einer Stadt zum Beispiel, mit dem Auto, dann ist es unglaublich beruhigend, wenn man weiss, dass einem das Navi rechtzeitig sagt, jetzt bist du falsch, jetzt musst du umkehren. Das Gleiche gilt für unsere Lebensreise. Gott könnte uns selber und unserem Schicksal überlassen. Er hat allen Grund dazu. Aber aus Gründen, die wir nicht verstehen können, hat er bis heute nicht aufgehört, immer wieder zu sagen, bitte wenden. Bitte wenden. Dass wir umkehren können, hat ihn alles gekostet. Das Leben von seinem Sohn Jesus Christus hat es ihn gekostet. Gnade ist teuer. Und was Gott teuer ist, sollen wir nicht billig und kraftlos machen. Ich lese mit einem Zitat von Bonhoeffer. Auch wieder ein Satz, der nicht ganz einfach ist. Wenn man einfach nur eine Stürre lässt. Wohl denen, die in der Erkenntnis solcher Gnade, eben teurer Gnade, in der Welt leben können, ohne sich an sie zu verlieren. Denen in der Nachfolge Jesu Christi das himmlische Vaterland so gewiss geworden ist, dass sie wahrhaft frei sind für das Leben in dieser Welt. Also der Bonhoeffer war einer, der gesagt Christen gehören in die Welt. Er hat sich gewehrt gegen die Frömmigkeit, die sagt, wir müssen uns aus der Welt rausnehmen und abgrenzen und nie mehr mitmachen und nie mehr uns hineingeben. Er hat sich sehr gegen die Frömmigkeit gewehrt. Er hat gesagt, Christen gehören in die Welt. Aber sie gehören nicht der Welt. Sie sind an einem anderen Ort festgemacht. Sie sind im Himmel festgemacht, und weil sie dort festgemacht sind, können sie ohne Angst sich in der Welt einbringen. Weil sie auf die Stimme hören vom Hirt, was sie immer wieder auf die Spur zurückbringt. Wohl ihnen, für die Nachfolge Jesu Christi, nichts heisst als Leben aus Gnade, auf die Stimme immer wieder hören, die uns zurückgreift. Und für die Gnade nichts heisst als Nachfolge. Gnade ist auch gehorsam. Wohl ihnen, die in diesem Sinne Christen geworden sind, denen das Wort der Gnade barmherzig war.